So, heute habe ich dran gedacht, das Gerät läuft. Ja, herzlich willkommen. Heute Thema Kant und Aufklärung. Es war ja mal ein sehr kurzer Text im Vergleich zu dem letzten. Trotzdem noch mal eine Frage zur letzten Stunde. Was haben Sie denn so von der letzten Stunde gehalten und von dem Text und von Herrn Hale? Geben Sie mal ein ganz kurzes Feedback dazu. War der Text irgendwie sehr schwer? War er irgendwie einfach? War er zu viel, zu kurz?
Also er war schwerer als der erste. Also ein bisschen komplexer. Aber sonst. Ich fand es interessant.
Also die Tatsache, dass jetzt der Autor selber hier war und was gesagt hat, das haben Sie ganz gut gefunden. Wir haben das ja noch ein paar Mal vor, noch ein paar Gäste herzuholen. Dann nehmen wir das mal so als Bestätigung für dieses Format. Okay.
Gut. Jetzt habe ich gerade die Fragen im Büro liegen lassen, wie es scheint, zur letzten Stunde. Bin sofort wieder da. Es tut mir leid.
Vielleicht können wir in der Zwischenzeit noch ein paar inhaltliche Dinge besprechen, die jetzt die letzten zwei Sitzungen betreffen. Wir haben ja im Grunde mit den letzten zwei Texten und auch mit dem Gespräch im Vortrag letzte Woche so den ersten Themenblock abgeschlossen, der so mit den Voraussetzungen sich beschäftigt, die wir ganz gerne machen möchten bei der Diskussion unseres Themas hier. Und wir hätten jetzt Gelegenheit, auch nochmal im Zusammenhang diese beiden Sitzungen und die Aspekte, die wir da angesprochen haben, zu diskutieren. Beziehungsweise, wenn Sie jetzt Anmerkungen, Kommentare oder noch Fragen dazu haben, dann wäre jetzt Gelegenheit dazu, zu dem ganzen Themenbereich Konstruktivismus nochmal was zu bereden. Wir sind ja wahrscheinlich jetzt in anderen Veranstaltungen noch nicht mit dieser Konstruktivismus-Problematik so stark konfrontiert gewesen. Nehme ich mal an, fassend, vielleicht ist es auch falsch. So dass ich mir eigentlich vorstellen kann, dass da noch eine ganze Menge Fragen sind oder Unklarheiten oder Erklärungsbedarf, die in der einen oder anderen Weise besteht.
Also vielleicht kommt das ja noch in den künftigen Vorlesungen. Ich frage mich, wie sieht dann die Brücke aus zu jetzt der aktuellen Thematik des Kurses, also offene Gesellschaft, offene Information. Das ist mir aber, wir reden jetzt gerade über eine Lerntheorie und da fehlt mir gerade noch so ein bisschen der Weg dahin.
Also zunächst mal haben wir ja mit diesem, ich sag mal, biologischen und kognitionspsychologischen Grundlagen versucht, eine Vorstellung davon zu geben, wie menschliche Individuen ihre Welt und Wirklichkeit wahrnehmen und wie sie auch mit dem kognitiven Rüstzeug, über das sie verfügen, umgehen und wie sozusagen Wirklichkeitsmodelle auf einer kognitiven Basis entstehen. In der zweiten Sitzung haben wir versucht, das Ganze unter Bedingungen von, ja, sozialen Bedingungen zu diskutieren.
Also sind wir jetzt gerade dabei, Gesellschaft zu definieren?
Ja, ne? Also wie funktioniert sozusagen Gesellschaft unter Bedingungen der kognitiven Autonomie der beteiligten Subjekte? Wie ist das möglich? Wie kann Kommunikation funktionieren? Was hält sozusagen den Laden zusammen? Was veranlasst die Leute, trotz ihrer kognitiven Autonomie miteinander umzugehen? Und was befähigt sie dazu, auf der Basis dieser kognitiven Autonomie in ihrem Verhalten, in ihren Interaktionen irgendwelche Regelmäßigkeiten auszuprägen und wechselseitig irgendwie kalkulierbar zu werden füreinander? Das ist ja die Voraussetzung, auf der dann sowas wie ein Gesellschaftssystem aufsatteln kann. Und diese kognitive Autonomie und die Funktionsweise des Gehirns und des Wahrnehmungsapparats und des Nervensystems und so weiter ist nun interessanterweise gerade eine ganz wesentliche Bedingung dafür, dass Interaktion funktionieren kann, weil nämlich jeder Einzelne für sich diese Regularitäten erlebt und systematisiert. also im Grunde seinen Verstand einsetzt, um aus den Erfahrungen, die sie und er machen, klug zu werden. Und klug werden bedeutet, Ideen, Begriffe, Hypothesen, Regelmäßigkeitsannahmen ins Spiel zu bringen und in der eigenen Erfahrung zu erproben. Und auf dieser Basis können dann eben auch zwei Leute, jeder prägt seine eigenen Regelmäßigkeitsannahmen aus, miteinander in einer Form interagieren, in der der eine das Verhalten des anderen erwartet. Und diese Erwartungen auch immer wieder bestätigt werden, dadurch, dass der andere ja das Verhalten des einen in der Form, wie er es erlebt hat, erwartet. Und so verzahnen sich diese sogenannten jeweils kognitiv autonomen Konstruktionen in einer Weise sozial, die dieses Zusammenwirken, die dieses Interaktionsspiel sozusagen systematisch verstärken, indem sie auf der Basis von Erwartungen die Individuen dahin führen, das entsprechende erwartete Verhalten zu zeigen. Und umgekehrt die anderen Individuen, mit denen interagiert wird, ihrerseits auf der Basis ihrer Erfahrungen, auf dieser Erwartungs-Erwartungsstruktur, ihre eigenen Verhaltensweisen planen und realisieren. Und diesen Zusammenhang, den nennt man Konvention. Also was entsteht durch die kognitive Autonomie der einzelnen Subjekte auf einer sozialen Ebene, ist die Ausprägung, ist die Entwicklung von sozialen Konventionen. Also eine Konvention, eine soziale Konvention ist nichts anderes als eine Erwartungserwartung. Wir erwarten, dass unser Interaktionspartner erwartet, dass wir uns in dieser und jener Weise verhalten. Und diese Erwartungserwartungsstruktur, die jeder einzelne subjektiv ausprägt, die verzahnen sich in dieser Weise. Und deshalb ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft ein Zusammenhalt, der durch die Handlungssicherheit gestiftet wird, die jeder Einzelne durch diese Konventionen gewinnt. Wenn ich nämlich diese Erwartungserwartung für mich stabilisiert habe und wenn ich erwarten kann, dass auf mein Verhalten in einer spezifischen Weise, nämlich so wie ich es erwarte, reagiert wird von anderen, dann entsteht sowas wie soziale Verlässlichkeit, dann entsteht sowas wie Planbarkeit. Dann entsteht eine Voraussetzung dafür, dass wir auch größere soziale Systeme gemeinsam aufbauen können. Dass wir heute bei unserem Reisebüro anrufen können und sagen, ich möchte gerne eine Flugreise nach Honolulu bestellen und dass ich dann tatsächlich auch ein Ticket bekomme und dass ich dann tatsächlich auch einen Flieger finde, der dann irgendwo abfliegt und dass ich dann tatsächlich auch irgendwann in Honolulu ankomme, weil auf der Strecke dahin und in dem ganzen Voraussetzungsfeld Leute ihren Job machen in einer Art und Weise, die man erwarten darf. Und die machen ihren Job, weil sie erwarten, dass sie von mir Geld kriegen dafür, dass sie ihren Job machen. Und so verzahnt sich dieser ganze Riesenladen Gesellschaft in einer für uns individuell jeweils höchst förderlichen Weise. Natürlich haben wir auch Nachteile, die wir in Kauf nehmen müssen. Ne? Wir können nicht alles so machen, wie wir wollen, aber wir können sehr, sehr viel dadurch erreichen, dass wir uns halt auf dieser Konventionenebene mit den anderen arrangieren. Und der ganze Laden fliegt in dem Moment auseinander, wenn jeder Einzelne oder viele Einzelne sozusagen ihre Bereitschaft aufkündigen, den Erwartungen, die in der Gesellschaft etabliert sind, gemäß zu handeln. Also wenn man subversiv wird, wenn man sagt, ich verweigere mich, ich mache das nicht mehr mit, dieses Spiel, dann ist klar, dass man andere Leute vor den Kopf stößt, dann ist klar, dass dann diese ganzen Erwartungserwartungen durcheinander kommen, dann ist klar, dass die Gesellschaft in ihrem ganzen Konventionenhaushalt durcheinander gerät und dann eben keine Gesellschaft mehr ist, sondern irgendetwas, was sich in einem Chaos oder in einer Umbruchphase oder in irgendeinem revolutionären Zustand befindet. So, und jetzt nochmal zu Ihrer Frage. Wenn wir uns heute über die Rolle des Internets und die Rolle der sozialen Medien und die Rolle von Öffnungsprozessen in den sozialen Verhältnissen unterhalten, dann müssen wir diese Frage stellen vor dem Hintergrund der Möglichkeiten, die gegeben sind, Gesellschaft zu entwickeln, aufrechtzuerhalten, zu stabilisieren. Denn diese Offenheit, das, was wir an Transparenz, an Partizipationsmöglichkeiten und so weiter neu ins Spiel bekommen, sind ja Faktoren, die die Basis unseres Zusammenlebens verändern und tangieren können. Das heißt, wir sind mit dieser Transparenz und dieser Offenheit an der Stelle, wo es um die Erwartungserwartungen geht. Wir sind an der Stelle, wo der Kitt der Gesellschaft entweder noch fester wird, wo der Klebstoff noch stärker wird oder wo er sozusagen an Bindungskraft verliert. Also wir berühren mit den Fragen, die uns mit der Offenheit von Internet und Offenheit von Daten und Offenheit von politischen und sonstigen sozialen Verhältnissen betreffen, genau diese Punkte. Und deshalb ist es so wichtig und auch so eine zentrale Frage, mit welchem Gesellschaftsmodell man da operiert. Ne, wenn man sich Gesellschaft vorstellt als irgendein Räderwerk, an dem der Einzelne nichts ändern kann, dann ist das Internet vielleicht ein Machtinstrument für irgendwelche Wirtschaftsbosse oder Politiker. Aber so ist es ja nicht. Weil wir haben ein Gesellschaftssystem, das, so wie ich gerade gesagt habe, aus diesen Erwartungserwartungen zusammengehalten wird. Und an der Stelle, wenn man an der Stelle was ändert, wenn und durch Transparenz diese Erwartungserwartungen, durch Informationen diese Erwartungserwartungen irritiert werden oder verändert werden, dann gehen wir irgendwann anders miteinander um. Und das ist der Grund dafür, dass wir uns mit solchen Voraussetzungen beschäftigen, weil die Möglichkeit abzuschätzen, welche Folgen diese Öffnungsprozesse haben, ist direkt abhängig davon, mit welchem Gesellschaftsmodell und mit welchem, sagen wir mal, Kognitionsmodell, mit welchem Menschenbild letztendlich wir diese Verhältnisse betrachten. Und da spielt eben Kant auch eine wichtige Rolle, also historisch, als jemand, der einen bestimmten Trend, der sich historisch in der Zeit, in der dieser Artikel entstanden ist und davor abgespielt hat, einen bestimmten Trend auf den Begriff gebracht hat. Bis heute kann man sagen, sind wir eigentlich in einer Entwicklung begriffen, die noch immer sich um Aufklärung bemüht. Also das, was hier im 18. Jahrhundert diskutiert worden ist, was sozusagen seit der Französischen Revolution so als Thema die Weltgeschichte mitbestimmt hat, das ist ein Prozess, der noch nicht aufgehört hat. Also das ist nicht etwas, was irgendwann da vor 200 Jahren mal stattgefunden hat oder 300, sondern das ist etwas, was bis heute andauert. Wir sind immer noch in diesem Aufklärungsprozess. Und deshalb ist es ganz interessant, sich den Artikel von Kant mal anzugucken. Und Sie werden bestimmt bemerkt haben, dass da eine ganze Menge, Schnittstellen zu aktuellen Diskussionen auch zu finden sind. Und die sollten wir versuchen zu entdecken.
Eine bessere Überleitung könnte ich auch nicht finden. Ich würde sagen, dann machen wir gleich mit dem Referat weiter und überspringen erstmal die Fragen der letzten Stunde.
Kant als Autor, als Philosoph, ist jetzt auch niemand, vor dem man Angst haben müsste. Und seine Texte sind auch zwar extrem komplex, aber gerade dieser Artikel hier, der ist doch auch gut zu verstehen, oder? Da kann man nicht mehr sagen. Es gibt da ganz andere Sachen, die sind wahrscheinlich.
Ja, genau. Ich habe mich mit dem Text beschäftigt und mit der Beantwortung der Frage, was nun die Aufklärung ist. Ganz kurz zu meiner Gliederung. Wollte ganz kurz auf die geschichtlichen Hintergründe eingehen, aber wirklich nur kurz zusammengefasst auf den Immanuel Kant selber und dann beschäftigen wir uns dann mit dem Text selbst. Zu den geschichtlichen Hintergründen, ganz kurz zusammengefasst, das 17. Jahrhundert war durch Absolutismus geprägt, also eine uneingeschränkte Herrschaft von Königen und Fürsten. Ständegesellschaft, glaube ich auch, kennt ihr auch immer noch aus dem Geschichtsunterricht, schöne Pyramide. Und ganz wichtig war es, dass in dieser Zeit die Kirche eine sehr große Rolle gespielt hat und sehr viel Druck auch auf die Menschen der damaligen Zeit ausgeübt hat. Das hat dann den Akademikern, sage ich mal, so den Adligen im 18. Jahrhundert nicht mehr gefallen, sage ich mal. Und sie haben angefangen, vieles zu kritisieren und zu hinterfragen und forderten auch die Freiheit, Gleichheit, aber auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Wissenschaftliche Erkenntnisse. Zu diesen sag mal so Akademikern gehörte auch der Immanuel Kant. Er ist in Königsberg geboren und studierte Fächer wie Physik, Mathematik, Naturwissenschaften und Philosophie und unterrichtete selbst viele Jahre dann an der Königsberger Universität. Sehr viele Werke gehen natürlich auf Kant zurück, aber wir beschäftigen uns erstmal mit der Frage, was die Aufklärung ist. Der Text oder die Schrift ist im Dezember 1784 in den Berliner Monatsschriften erschienen. Dabei haben wir natürlich gleich die erste Definition oder die Definition, die sehr wichtig für den Text oder auch Wahl, was die Aufklärung ist. Aufklärung ist das, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Die Unmündigkeit dagegen definiert er als Unvermögen, sich sein eigenes Verstands ohne Leistung eines anderen zu bedienen. Des Weiteren definiert er auch dann die Selbstverschuldung. Bei Selbstverschuldung ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache desselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich einer ohne Leistung eines anderen zu bedienen. Ja, drei Definitionen, das hört sich natürlich alles sehr verwirrend an. Die Aussage, die ich daraus entnehmen konnte, dass man sollte den Verstand als eine eigene geistige Tätigkeit des Denkens verstehen und somit sich selbst eigene Urteile bilden können und diese auch ausdrücken zu können und praktisch den eigenen Verstand einzusetzen. Und diesen Verstand, den hat jeder Mensch, wie Kant eigentlich, also davon geht Kant aus, dass jeder Mensch einen Verstand hat, außer Kinder und geistig behinderte Personen zum Beispiel.
Da müssen wir natürlich nochmal drauf zurückkommen dann später, ne? Auf diese drei Begriffe und auf den Zusammenhang auch.
Wieso?
Nochmal zurück.
Ja, das ist ein Zitat, mit welchem praktisch der Kant auch das Ganze stützt oder auch prägt, also die ganze Zeit der Aufklärung, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Das ist im Grunde das Credo der Aufklärung nach Kant. Also das Prinzip oder die Maxime, könnte man auch sagen, selber zu denken und nicht sich von irgendwem irgendwas vortrauen, vorbeten, verordnen oder sonst wie oktroyieren zu lassen, sondern seinen Verstand selber einzusetzen. Und zu eigenen Schlüssen zu kommen, zu eigenen Wahrnehmungen, zu eigenen Konsequenzen, zu eigenen Resultaten und so weiter. Selber denken.
Und auch diesen Mut dann dazu auch haben.
Genau.
Und sich nicht von anderen so unterwerfen zu lassen oder auf andere zu hören.
Das ist ja, verlangt ja durchaus Mut. Ne? Vor allen Dingen in dieser Gesellschaft, die wir im 18. Jahrhundert hatten. Also eigene Gedanken zu äußern und selber mal nachzudenken, wie bestimmte Dinge getan oder angesehen werden sollten. Das muss man gegen die Autoritäten, die in der Gesellschaft ansonsten das Wort führen, durchsetzen. Man muss die eigene Verstandestätigkeit und die eigenen Ergebnisse, die eigenen Worte durchsetzen gegen andere, die in dieser Form aufbegehren, und gegen Autoritäten. Und das erfordert wirklich Mut. Und Sie sehen ja an vielen Beispielen, also Luther ist ja auch ein Beispiel gewesen, allerdings in einer anderen Zeit, was es für Konsequenzen hat, wenn man aufsteht und versucht, eine eigene Position gegen den Mainstream zu markieren.
Auch hier auch gegen die Herrschaft, ist vor allem auch gegen die Kirche dann auch später.
Genau. Also
hier ist es, genau, dadurch ist es auch geprägt. Genau, im Text fragt er praktisch, wieso sind die Menschen eigentlich überhaupt unmündig? Also wieso hören sie auf andere und setzen ihr Verstand nicht selber ein? Und da sagt Kant, dass es in erster Linie die eigene Faulheit und Feigheit sind, wieso man dann auf andere hört, und es ist eigentlich auch eine Bequemlichkeitssache, dass es bequem ist, einfach sich von anderen leiten zu lassen und sich alles vorschreiben zu lassen und somit gar nicht das Ganze zu hinterfragen. Er hat auch so ein Beispiel, dass er sagt, dass der Schritt zur Mündigkeit dann, also zur Mündigkeit selbst dann, sehr gefährlich ist, Und bringt auch ein Beispiel von, also das schöne Geschlecht, wie er das schreibt, also halt die Frauen dann im Endeffekt, die dann zum Beispiel sich von ihrem eigenen Mann, sage ich mal so, leiten lassen und somit immer unmündig bleiben. Und zu der Zeit, glaube ich, auf jeden Fall noch. Heute müsste man natürlich das nochmal genauer schauen, wie das heute aussieht.
Wir werden auch darauf gleich noch zu sprechen kommen, dass die Rolle der Frau so in Ansätzen in der Zeit der Aufklärung war.
Ja, auch später noch, ne? Ja. Ich kenne alle Fontanes Roman Effi Briest. Ist ein Beispiel dafür, ein Beispiel für Unmündigkeit, ne? Aufbegehren und so weiter, und aber nicht durchdringen können und so. Also.
Genau. Und wir sind jetzt weiter im Text. Nochmal zum Beispiel auch auf Frauen zurückzukommen, wenn man der Kant vergleicht diese Menschen, die unmündig sind, auch mit einem Vieh, also Hausvieh sogar, denn dieses wird extra dann, es kommt zu einer absichtlichen Verdummung dann, damit man, damit die Personen Ängste bilden und somit Angst haben, einfach alleine und selbstständig zu agieren und somit wieder in das Schema reinfallen, dass sie halt natürlich auf einen hören sollten und den eigenen Verstand praktisch nicht selber einsetzen. Aber es gibt natürlich auch Beispiele und zu der Zeit dann, glaube ich, auch immer mehr Beispiele, dass man aus den Ketten praktisch der Unmündigkeit dann ausbrechen möchte und auch allein selbstständig sein kann und den eigenen Verstand praktisch wirklich selbst einsetzen kann oder soll dann auch zu der Zeit. Also generell ist das große Stichwort auch bei Kant ist die Freiheit, seinen eigenen Verstand zu benutzen und auch einzusetzen und vor allem auch öffentlichen Gebrauch zu machen, so wie Kant formuliert. Hier gibt er ein Beispiel von Gelehrten an, die von einem Publikum vortragen zum Beispiel und somit auch ihr Wissen und ihre Meinung auch an andere weitergeben. Es gibt auf der anderen Seite noch einen Privatgebrauch. Dieser wird etwas mehr eingeschränkt und hier gibt es ein Beispiel von eines Offiziers, hatten wir auch so einen Text gehabt, wo der Offizier einen Befehl von seinem Vorgesetzten bekommt. Und diesen muss er aber natürlich ausführen, weil der Vorgesetzte hat ja befohlen sozusagen. Und da darf oder kann der Offizier nicht wirklich über die Nützlichkeit oder die Zweckmäßigkeit des Befehls hinterfragen und führt das Ganze auch zu Ende aus. Aber er kann danach, wenn das Ganze ausgeführt ist, kann er schon wieder hinterfragen, das, was er getan hat und kann sozusagen den eigenen Verstand einsetzen und das Ganze analysieren und dann auch andere weitergeben, zum Beispiel die Fehler, wenn dann bestimmte Fehler passiert sind, dass er die Ganze weitergibt. Und hier wäre praktisch Meinungs- und Redefreiheit ein sehr wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss und das bis heute uns natürlich auch noch prägt. Also, dass man sich frei äußern kann und auch überall sozusagen und die eigene Meinung vertreten kann. Die große Kritik, die Kant ausübt, sage ich mal, ist natürlich an der Kirche und an der obersten Staatsgewalt. Denn die Menschen werden praktisch von diesen beiden, vor allem von der Kirche auch unterdrückt, denn die wollen, dass man glaubt. Ja, und so, wenn man halt den Glauben hat, dann setzt irgendwo der Verstand vielleicht auch aus, weil das Ganze wird ja wieder vorgeschrieben und das ist nicht das, was Kant im Endeffekt möchte. Also er möchte, dass man viele Dinge selbst hinterfragt und selber ein eigenes Urteil bildet und selber dann nach seinem eigenen Verstand agiert. Und die Kirche macht das Ganze nicht, sondern unterdrückt die Menschen eher. Und hier gibt es noch ein Zitat. Wenn die Menschen es nicht schaffen, über sich selbst zu bestimmen, darf es auch kein anderer Herrscher sein. Also sowohl im Staat als auch die Kirche, sie dürfen über einen Menschen einfach nicht bestimmen. Hier würde auch, also wenn man es vielleicht für heute, also auch heute nochmal rüberblendet, sagt man, Ja, das Ganze sowas wie Religionsfreiheit wäre, glaube ich, auch so eine Sache, dass man selber wählt, also wenn man schon der Kirche angehören möchte, aber dass man selber sich bildet, sage ich mal, und sich nicht wirklich viel vorschreiben lässt, sondern eher selber sich ein Bild machen kann über die Religion, die man jetzt angehören möchte, zum Beispiel. Und früher war das weniger der Fall, sage ich mal. Zum Schluss fragte Kant nochmal, ob wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter leben. Hier kommt eine klare Antwort: Nein, aber wohl in einem Zeiten der Aufklärung. Und wie es vorhin schon in der Einführung praktisch gesagt wurde, befinden wir uns aber auch jetzt über 200 Jahre später, 300, immer noch in dieser Zeit der Aufklärung. Ich habe ein Video gefunden, was das Ganze auch schön zusammenfasst und ich finde auch auf die heutige Zeit mehr eingeht. Und da würden wir uns, glaube ich, nachher zur Diskussion übergehen. Außer.
Also, oder funktioniert das über Ihre Lautsprecher am Laptop?
Ja, könnte.
Probieren wir es mal kurz aus.
Oh, ich bin ein bisschen. Ich habe leider da ein bisschen ein kleines Problem. So. Ich hoffe, es klappt. Im Internet müsste ich sein.
Laden Sie es nochmal, die ganze Internetseite neu.
Eigentlich verbunden. Ich muss ganz kurz nochmal. Das ist. Oh mein Gott. Entschuldigung.
Philosophisches Kopfkino. Philosophisches Kopfkino. Wissen Sie, was Aufklärung ist? Was Aufklärung ist? Ich hatte nichts mit Sex. Ich hatte nichts mit Sex. Seit Kunstfilmchen zu tun. Aufklärung ist der Weg. Aufklärung ist der Philosophie. Der Sitz und Philosophie. Eine Zeit, die Denker wie Galilei, Descartes, John Locke, Leibniz oder Voltaire hervorbrachte. Sowas wie die 68er des 17. Jahrhunderts, die sich zum ersten Mal gegen den Muff von 1000 Jahren wandten. Das Weltbild des Mittelalters bestand aus Religion, Tradition und Aberglaube. Genau, die Erde ist eine Scheibe, die Schöpfung hat 7 Tage gedauert und mit einer ordentlichen Lehrspinde konnte man auch der Hölle entkommen. Damit wollten die Aufklärer ordentlich aufräumen. Der Mensch soll also durch den Erwerb neuen Wissens alle Dogmen beseitigen und die Fragen selbst neu beantworten. Wie Kant es auf den Punkt brachte, ausbrechen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir sollen unserem eigenen Verstand mehr vertrauen und selber denken, sich einfach an die eigene Nase fassen. Also los geht's. Aber wie fangen wir an? Was brauchen wir? Das Rezept ist ganz einfach. Vernunft, Verstand, Mut und Freiheit. Den Verstand, um zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Den Mut, ihn zu benutzen. Die Freiheit als Voraussetzung, dies zu dürfen. Und unsere Vernunft, um Urteile zu fällen und die Wahrheit zu erkennen. Nur, seit wann ist der Mensch eigentlich vernünftig, mutig und verständnisvoll? Wie schön wäre das. Daher sollten wir nicht so hart mit den Aufklärern ins Gericht gehen. Sie meinten es gut. Und wir haben ihnen viel zu verdanken. Die französische Revolution, die amerikanische Verfassung, die Pädagogik und die Gleichheit aller Menschen als Weltbürger, die UNO. Und jetzt? Dürfen darf jetzt sowieso jeder alles. Ob er es kann, ist eine andere Frage. Wer will schon können wollen? Und dann auch noch eigenverantwortlich, ist doch voll 80er. Unmündig
nicht sein, ist viel bequemer. Wollen wir wissen, wo es das neue iPad zum vernünftigen Preis gibt, weist uns die Facebook-Shopping-App den kürzesten Weg zum brandneuen Flagship-Store. Und was Aufklärung ist, steht bei Wikipedia. Wer da einen unbequemen Kommentar schreibt, wird höchstens als User geblockt. Unsere Aufklärer landeten damals auf dem Scheiterhaufen. Schöne neue Welt.
Genau, dieses nochmal kurz vielleicht auf heute nochmal zusammengefasst. Ja, was sagt ihr jetzt zu dem Begriff der Unmündigkeit? Jetzt wollen wir das also auf heute nochmal reflektieren. Also, weil wir haben jetzt im Video auch jetzt gesehen, dass eigentlich müssen wir jetzt nur unser Verstand einsetzen, weil wir haben ja... wir haben ja die ganzen Voraussetzungen dafür, aber anscheinend tun wir es trotzdem nicht. Woran könnte das praktisch so liegen? Oder ich weiß nicht. Was?
Kant hat es ja selber gesagt, es liegt an der Faulheit und an der Feigheit des einen oder anderen Menschen. Ja. Und das ist ja nicht eine Sache, die... also das ist, manche sind es, manche sind es eben nicht. Und das wird sich auch in 100 Jahren nicht geändert haben. Es wird ja immer noch die Faulen und Feigen geben. Und deswegen müssen die auch immer noch... um ihre Mündigkeit, sag ich jetzt mal, ja, bereichert werden oder zu ihrer Mündigkeit ein bisschen gezwungen werden, denke ich. Also ist das keine Eporalie oder also keine zeitliche Sache, sondern wirklich eine menschliche Sache. Und das ist unter anderem ein Grund dafür, warum es immer noch das schwarze Schafe gibt, sag ich jetzt.
Ja genau, weil ich fand es auch, dass sie eigentlich ganz gut, also dass die Punkte, die er genannt hat, diese zum Beispiel, dass sie auf heute eigentlich immer noch sehr gut zutreffen. Also dass entweder ja, außer genau, das sind die ersten beiden. Obwohl, da kann man sich auch streiten, ja. Ich meine, klar, wollen die Frauen mehr oder weniger ja, frei sein, aber ich meine, wir sehen auch in bestimmten Kulturen auch, dass es irgendwie auch gar nicht geht oder dass es immer noch praktisch vorgeschrieben hat, wie eine Frau sich zum Beispiel auch zu verhalten hat. Und das tut sie auch im Endeffekt dann auch. Also hier muss man gucken, aus welcher Sicht man vielleicht oder aus welcher Kultur man kommt und wie man das Ganze dann ja, hinterfragt oder wie man lebt.
Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Einerseits ist es kulturell natürlich verschieden, aber auch die Aufklärung selbst ist ein kulturelles Phänomen. Die Aufklärung selbst ist ein Phänomen der westlichen Zivilisation. Ein derartiges historisches Phänomen gab es in Asien nicht, gab es in Südamerika nicht, in Indien nicht, gab es in Afrika nicht. Das ist ein primäres Phänomen der westlichen Zivilisation. Und gerade die Rolle der Frau hat dort begonnen, sich entscheidend zu wandeln. Das hängt aber auch zum Beispiel mit der Medienentwicklung zusammen. Wir müssen vor diesem Hintergrund der Aufklärung auch die Medienentwicklung betrachten. Und da kommt die Medienwissenschaft selbst ins Spiel. Wir haben um 1450 die Entwicklung des Buchdrucks durch Gutenberg, den modernen Buchdruck mit beweglichen Lettern. Nicht den Buchdruck selbst, aber das ist Ihnen bekannt. Im Zuge des Buchdrucks und im Zuge dieser technologischen Revolution kamen neue Medien auf. Die Medien veränderten sich. Das heißt, es kamen Flugschriften, Flugblätter, die sich mit der Zeit zu Zeitungen wandelten. Das Postwesen spielte dafür eine ganz entscheidende Rolle. Ich reiße das jetzt hier nur ganz kurz an, weil ich denke, dass Sie das alles in Ihrem Bachelorstudium mal angesprochen haben bereits. Darüber hinaus ermöglichte der Buchdruck die Veröffentlichung antiker Quellen jetzt für die breite Masse. Das heißt, antike Autoren wie Platon, wie Aristoteles, wie Cicero wurden für eine Vielzahl von Menschen verfügbar, auch dadurch, dass die Druckkosten sanken. Bücher wurden erschwinglich. Und dadurch kam es zunächst, auch im Zuge dann der Reformation, zur sogenannten Epoche der Renaissance, zur Wiedergeburt der Antike. Und auf Basis dieser geistigen, dieser philosophischen Erörterung ging es dann weiter
entwickelten sich die Gedanken weiter bis hin zur Aufklärung, bis hin zu den aufklärerischen Gedanken, die sich in den Idealen der Französischen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, dann in ihren Kulminationspunkt fanden. So, das ganz kurz nur noch dazu als Hintergrund dafür.
Das geht ja auch aber es geht ja praktisch nachher auch weiter, dadurch, dass die Leute, also, oder die bestimmte Oberschicht, sage ich mal so, die dann gebildet war oder die viel mehr gelesen hat, die haben ja dann mit der Aufklärung das Ganze so aufgefasst, dass die ganzen Salons zum Beispiel oder genau. dann entstanden sind und somit man sich frei äußern konnte sozusagen. Also die Leute haben sich versammelt in, ja, also in England, in Frankreich oder, also die hießen dann immer ein bisschen anders, aber die haben sich dann versammelt, um praktisch ihre Meinung auszutauschen und bestimmte Probleme der damaligen Zeit auch, ja, sich mit den Problemen auch zu befassen und somit auch nochmal die eigene Meinung zu unterstreichen und damit verbunden auch natürlich die Redefreiheit und die Meinungsfreiheit und nachher das Ganze auch zu veröffentlichen, damit auch die anderen, die jetzt daran nicht teilnehmen konnten, sage ich mal so, dass sie auch trotzdem davon aber was mitkriegen. Also
genau, das ist wichtig, was Sie sagen. Es ist ein primär auch bildungsbürgerliches, ein bildungsbürgerlicher Diskurs, die Aufklärung. Wenn Sie hier von den Salons, von den Kaffeehäusern oder Clubs sprechen, und damit ist auch, kommen wir wieder zurück zur Rolle der Frau, ist es auch so, dass die Rolle der Frau dort in dieser Zeit sich, wie gesagt, angefangen hat zu wandeln. Denn Frauen waren in den Kaffeehäusern, waren in den Clubs präsent. Sie diskutierten mit. Sie veröffentlichten auch dann in diesen neu existierenden Zeitungen, Monatszeitungen, Wochenzeitungen. Es gibt zum Beispiel die Zeitungen Die Tadlerinnen oder die Moralische Wochenzeitung, glaube ich, nannte sie sich. Konnten Frauen auch oder hatten Frauen die Möglichkeit auch zum Beispiel die Leserbriefe sich an den Diskursen zu beteiligen und ihre Sichtweise der Dinge darzustellen. Dort kann man sagen, beginnt mit die Emanzipation der Frau. Emanzipation ist so, damit auch einer der zentralen Begriffe, der halt bis heute immer noch fortwirkt. Denken Sie an die emanzipatorischen Bewegungen nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Das hat auch die Ursprünge in dieser Zeit. Die Salons, die Zeitungen, die Zeitschriften, die Diskurse über die neuen Gedanken sind nicht möglich gewesen ohne die Erfindung des Buchdruckes, der überhaupt erst die Publikation ermöglicht hat in dieser Art und Weise. Das so ganz grob als der Rahmen, der medienhistorische Rahmen auch und gesellschaftliche Rahmen, der dieses Thema jetzt hier umfasst.
Vielleicht noch zwei kleine Ergänzungen, dann sind Sie gleich dran. Man muss sich klar machen, dass die Salons und die Clubs ja private Veranstaltungen waren. Also in den großen bürgerlichen Häusern war es sozusagen eine gesellschaftliche Übung, Freundeskreise zu bilden, industrielle oder erfolgreiche Handelshäuser haben dann sozusagen in ihrem privaten Raum Künstler und Wissenschaftler und Politiker und so weiter eingeladen und haben mit denen sozusagen diese gepflegten Gespräche geführt. Die haben im Grunde so eine Art Labor für freies Denken und Labor für aufgeklärtes Denken und so weiter da veranstaltet. Zugang zu diesen Zirkeln hatten eben nur Leute, die zum Establishment gehört haben. Deshalb ist das, über das wir reden hier mit der Aufklärung und das, was Kant alles anspricht, es betrifft alles sozusagen die bürgerliche Schicht in der Gesellschaft. Das sind Adlige, das sind erfolgreiche Kaufleute, das sind Militärs und Politiker. Also das ist schon eine Schicht, die sich deutlich abgrenzt gegen die sogenannten Arbeiter in der Landwirtschaft und in der Industrie. Die hatten ganz andere Sorgen zu der Zeit. Aber dieser aufklärerische Trend, der ist sozusagen kultiviert worden in diesen Salons. Und insofern ist das, was wir in der Zeit beobachten, mit Schaffung von Transparenz, Hinterfragen von Voraussetzungen, allgemeine Teilnahme, unabhängig vom Geschlecht und unabhängig von Religion, unabhängig vom sozialen Stand im engeren Sinne, also ne, Adlige, Geistliche, Militärs, Politiker, so, Wissenschaftler nahmen an diesen Gesprächen teil. Das ging sozusagen quer durch die Profession. Da ist schon etwas geübt worden und etwas etabliert worden, was sich dann später natürlich getrieben massiv und verstärkt durch die Medienentwicklung und durch die Bildungsrevolution, die ja auch in der Zeit stattfindet. Man spricht für das 18. Jahrhundert auch von einer Leserevolution. Also die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten sind durch die Bildungsinitiativen extrem weit entwickelt worden in der Zeit. Der Buchdruck hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass viele Leute eben dann auch den Lesestoff konsumieren konnten und dass er zugänglich war. Also es ist sozusagen eine Art von wechselseitiger Verstärkung verschiedener Faktoren, die wir da beobachten. Und wir haben da so etwas wie ein Beispielfall unter anderen medientechnologischen Voraussetzungen für etwas, was sich dann später sozusagen viel weiter in die Breite bewegt. Und wir müssen auch schon überlegen, dieser Diskurs wird ja auch schon seit längerer Zeit geführt, wer eigentlich die sozialen Gruppen oder wer den sozialen Gruppen angehört, die heute, also unter Zeitalter, im Zeitalter des Internet und der sozialen Medien, die heute von diesem Diskussions-, Diskurs-, Austausch-, Partizipations- und Transparenz-Ding gewinnen, die heute daran teilnehmen und die heute davon profitieren. Das ist auch nicht die ganze Welt, sondern das ist eben auch die Gruppe derjenigen, die am Netz sind. Da haben wir diesen Digital Divide. Aber es ist zwar ein globales Netz, aber diese Globalität hat natürlich auch ganz markante weiße Flecken oder schwarze Flecken. Gut, fühlen wir jetzt nicht. Entschuldigung.
Genau das, was ich sagen würde.
Vielleicht auch noch als ganz kurze Anmerkung, wieder den Ball zurück. Was Herr Rusch gerade eben beschrieben hat, dass es nur die bildungsbürgerliche Elite betrifft und dass es nur bestimmte Professionen betrifft, die an diesen Diskursen teilgenommen haben. Das ist natürlich wieder auch eine Form der Schließung. Ich habe in der ersten Stunde davon gesprochen, dass wir Öffnungen und Schließungen ständig miteinander uns anschauen müssen. Ja? Dieser elitäre Club ist eine Schließung. Während hingegen aber der generelle Trend zum Diskurs, zur Thematisierung großer gesellschaftlich relevanter Fragen und Probleme natürlich eine generelle Öffnung bedeutet erstmal.
Also die Bürgerlichen dieser Zeit, die haben sicher die Position vertreten, dass sie unter sich natürlich alle ihren Verstand und ihre Vernunft frei betätigen sollen und die Redefreiheit haben sollen, dass aber ihre Untergebenen, die in ihren Betrieben gearbeitet haben und in ihren Ländereien, dass die gefälligst ihren Job zu machen haben und sie nicht zu viel nachdenken sollten. Also da wurde gar nicht so ein direkter Widerspruch gesehen. Aber historisch beobachten wir natürlich, dass genau diese politischen Werte und genau diese Redefreiheit, Meinungsfreiheit, die Rechte, die mit dieser Art von aufklärerischem Denken verbunden sind und die wechselseitig zugebilligt werden, dass die sich auch in der Gesellschaft sozusagen immer mehr verallgemeinern. Ja, und dass eben heute tatsächlich vom Regierungschef bis zum Fließbandarbeiter alle Leute dieselben Rechte haben vor dem Gesetz. Ja, das ist eben historisch erst gewachsen, dass sie alle vergleichbare Zugänge zu Medien haben, dass sie vergleichbare Bildungschancen haben und so weiter und so weiter. Das heißt, es hat schon eine ganze Menge Veränderungen seitdem gegeben in Richtung auf Verallgemeinerung dieser Prinzipien und Verbreiterung der Partizipationsmöglichkeiten und der Chancengleichheit und der der Verwirklichung dieser aufklärerischen Ideen. Aber natürlich ist dieser Weg noch nicht zu Ende. Und wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wo heute Barrieren sind und wo heute noch Unmündigkeit ist und wo heute Grenzen von Partizipation sind, dann fällt uns dazu auch sofort was ein.
Wie würden Sie denn das Internet beurteilen als Möglichkeit zur Partizipation oder die Möglichkeiten des Internets? Zur Beteiligung zum Beispiel am gesellschaftlichen Diskurs über Probleme.
Ja, wie Kant gesagt hat, zum öffentlichen Gebrauch des Verstandes. Oder sogar zum öffentlichen Gebrauch der Vernunft.
Dafür würde sich eigentlich das Internet eigentlich ganz gut eigen. Also im Vergleich zu damaligen Zeit zum Beispiel, wo ich sage, also vielleicht in Gruppen höchstens da ja, also bereden durften, aber eigentlich haben wir alle, wie Sie schon gesagt haben, einen Zugang zum Internet und wir können uns auf jedem Blog, auf jeder Plattform praktisch, also uns auch darüber unterhalten, wenn wir eine Meinung zu dem bestimmten Thema haben. Und somit setzen wir praktisch unser Verstand dafür dann auch ein. Also wenn man jetzt nach Kant gehen würde.
Ja, was ich beim Internet auch dann wichtig finde, ist, dass es eben frei zugänglich ist. Also das heißt, zumindest für uns ist es ja momentan auch kaum noch mehr mit Kosten verbunden oder sowas. Das heißt, es ist wirklich für jeden Zweck, kann man nach Büchern recherchieren, man kann nach eigenen, ja, nach Ideen, die man hat oder nach Dingen, die man eben gerne wissen möchte. Man kann dort einfach frei recherchieren. Klar, manche Dinge kosten, manches Content, aber trotzdem ist, sage ich mal, die Möglichkeit, etwas zu erfahren, ist hier viel größer, als wenn ich sonst, oder mit weniger Aufwand auch verbunden, als es eben sonst immer war, sich ein Buch zu kaufen, vielleicht in eine Bibliothek zu gehen. Das setzt ja auch wieder Voraussetzungen hinzu und deswegen,
ja. Sie haben jetzt diese Recherche und primär die Rezeptionsseite angesprochen.
Ja, also im Grunde als, ja, als Gegenzug, sage ich mal, dafür, dass der Mensch eben versucht, nicht dann nicht mehr als unmündig zu sein, sondern eben seinen eigenen Verstand einzusetzen und gegen diese Faulheit und Feigheit, sage ich mal, oder die Bequemheit etwas zu tun. Natürlich wird es vereinfacht, aber vielleicht damit einen Schritt dagegen einzusetzen, dass man eben ja, eher nicht mehr als faul gesehen wird oder dass einen eher noch anreizt, etwas herauszufinden.
Das ist vielleicht, das ist der erste Schritt.
Ja.
Das ist der erste Schritt, den Verstand zu benutzen, sich zu bilden, zu gucken, was sagen andere. Die Pluralität der Meinungen irgendwie aufzusaugen und darüber zu reflektieren, darüber nachzudenken, kritisch zu denken. Das ist das, was ich von Ihnen eigentlich mit dem Text bei Hale wollte, den zu lesen und kritisch auseinanderzunehmen. Ja, wir sind jetzt in der Phase zu sagen, okay, wir haben alle Quellen zur Verfügung, wir können etwas kritisch resonieren. Aber wir haben auch die Freiheit, und das ist das, was mir bei Ihrem Argument fehlt, wir haben auch die Freiheit, das auszusprechen, das zu sagen, das publik zu machen. Sie hatten letzte Woche die Möglichkeit, alle Ihre kritischen Fragen, die Sie gestellt haben, die Sie mir als drei Fragen gestellt haben, Herrn Hale persönlich zu stellen. Wer hat es denn getan von Ihnen? Verstehen Sie, was ich meine? Ja,
ja, das ist ja jetzt noch eine vergleichbare Situation, die eigentlich eher dann im Internetzeitalter ein bisschen antiquiert rüberkommt.
Sie ist antiquiert, aber wir haben in dem Moment trotzdem, entschuldige, wir haben trotzdem die Autorität Peter Hale als Autor in dem Moment, den wir hätten hinterfragen. Es ist eine andere Ebene der Autorität.
Der ja, aber wir sprechen ja jetzt über die Möglichkeiten des Internets.
Ja, richtig.
Also von daher, der Punkt, der mir auf Ihrer, bei Ihren Ausführungen auch ein bisschen kurz gekommen ist, ist der, dass wir die Möglichkeit haben, unsere eigene Meinung eben im Internet auch kundzutun. Sie haben das eben, ist vielleicht ein bisschen deutlicher gesagt. Und das ist natürlich ein qualitativer Unterschied. Wenn man das vergleicht mit den Verhältnissen in 1980er oder 70er Jahren, da konnte man Leserbriefe schreiben an die Zeitung. Und wenn man Glück hatte, dann kannte man jemanden im Rundfunk oder im Fernsehen und man wurde interviewt. Man konnte auf diese Weise sozusagen öffentlich Gebrauch machen von der eigenen Vernunft und das eigene Wort, die eigene Stimme im öffentlichen Raum zur Geltung bringen, beziehungsweise überhaupt nur erstmal sich artikulieren in diesem Raum, in dieser Öffentlichkeit. Und heute, Sie haben die Blogs angesprochen, besteht zum ersten Mal die Chance, dass jeder Einzelne seine Meinung tatsächlich einem riesen Publikum kundtun kann. Das haben wir in dieser Form historisch noch nie gehabt. Und natürlich hat das auch seine Schattenseiten. Es kann eben auch jeder Depp seine Meinung diesem Riesenpublikum kundtun. Ja, aber okay, das muss halt so eine politische Kultur und ein politisches System aushalten. Ja, damit muss man umgehen. Dafür muss es irgendwelche Regulationsprinzipien dann früher oder später geben.
Nutzt diese Möglichkeiten jemand? Blockt jemand? Twittert? Facebookt? Warum gerade Facebook? Also außer Sie jetzt, wenn Sie den Kopf schütteln. Warum gerade Facebook?
Ja, also für mich dient Facebook im Grunde nicht, um meine eigene Meinung kundzutun, sondern im Grunde mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die eben nicht in meinem Umfeld jetzt momentan wohnen, sondern eben auch viel weiter weg sind, mit denen ich Kontakt halte. Aber ich muss dazu nämlich zum Beispiel sagen, ich meine, wenn man natürlich kann man seine Meinung preisgeben im Internet und das ist natürlich auch etwas sehr Gutes, aber ich finde auch dadurch, dass, also man muss auch nicht immer alles also sagen und deswegen finde ich zum Beispiel auch Facebook dann oder auch Twitter, ich meine, es ist ja ganz schön, wenn man da seine Dinge preisgeben kann, aber für mich ist dann auch die Frage, wie wertvoll ist dieser Inhalt und ja, also deswegen finde ich das nicht unbedingt immer als nötig, dass man über das Internet seine Meinung preisgibt, es sei denn, es ist auch etwas ja, Wichtiges oder etwas, was auch einen Informationsgehalt für andere hat. Deswegen.
Ja, gut.
Ja. Also ich finde, gerade in Bezug auf Offenheit, Geschlossenheit einer Gesellschaft ist gerade das Internet ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Also zwar ist generell die jeder sozusagen jedem ein offenes Buch in Anführungszeichen, aber es bilden sich ja trotzdem da auch wieder so Salons. Also wenn ich jetzt einfach mal an Studi oder sonst irgendwas denke, da wird eine Gruppe aufgemacht. Und da treffen sich dann wieder nur Leute, die auch da nur Zugang haben. Also im Prinzip, es kann halt in beide Richtungen genutzt werden und es wird auch in beide Richtungen genutzt.
Könnte man auch so eine Art, also da anzuknüpfen, bei den Gefahren, sage ich mal, die Zensur im Internet haben wir ja im Endeffekt auch. Und da gibt es auch, weiß nicht, Beispiel jetzt, fällt mir gerade nur so Russland mit dem Putin ein, wo er dann sehr vieles einfach geschlossen hat und gesagt hat, nee, das darf jetzt einfach nicht online. Ich meine, im Endeffekt ist das dann auch ein Herrscher, sage ich mal, der dann auch das Ganze verbietet und somit wieder die Rede- und Meinungsfreiheit, ja, wieder löscht sozusagen aus dem Internet in dem Fall. Also, dass wir da auch die Gefahr haben, dass da trotzdem jemand, der wirklich mächtig sein möchte, sage ich mal, einfach sagt, nö. Also, die Meinung darf halt nicht dann geäußert werden, also zum bestimmten Themen dann, ja. Also dürfen dann bestimmte Themen auch gar nicht mehr auf einer bestimmten Weise gar nicht mehr diskutiert werden. Und ja, somit verbietet man wieder alles und ist dann wieder ein Schritt zurück, denke ich mir mal. Also wieder von der Aufklärung wieder weiter entfernt, im Endeffekt.
Ja, also dazu kann man ja dann auch sagen, also uns sozusagen ist ja bekannt, in China muss alles durch die Kontrolle gehen, um was denn da überhaupt, sage ich mal, in den öffentlichen Informationsfluss kommt. Wir sind momentan hoffentlich in der Situation, dass das unsere Regierung mit uns nicht auch tut. Aber hundertprozentig wissen können wir es auch nicht. Also wenn wir jetzt plötzlich, ohne dass uns das gesagt wird, quasi nur noch bestimmte Informationen zugespielt bekommen, weil ja, sich da irgendwelche V-Männer sozusagen in Facebook oder sonst was einschleusen, die dann halt die öffentliche Meinung in die Richtung kanalisieren, wie sie es gerne hätten, ja, dann stehen wir dem Ganzen auch wieder machtlos gegenüber, weil wir merken es noch nicht mal, dass wir infiltriert werden.
Ja, aber dafür ist ja die Mündigkeit da, um das zu hinterfragen. Also du hast jetzt gesagt, also ich ziehe mich jetzt auf dieses Kanalisieren, weil dann, wenn Leute versuchen, einen in eine Richtung zu drängen, dann kann man ja auch mal aufstehen und sagen, so, okay, drüber gucken und irgendwie ist das nicht so, was ich will, sondern in die andere Richtung gehen. Ich glaube, in Deutschland hat ja keiner das Recht, dich dann zu verbieten, außer du bist dann straftätig. Da muss ich denn sagen, ist die Rolle des BND gefährlicher als eine Regierung. Weil die BND könnte eher dich aus dem Verkehr ziehen, als irgendwie eine Partei, oder?
Nee, also BND war jetzt auch gemeint.
Achso, okay.
Also,
weil Regierung ist für mich nicht BND. BND
ja,
ist,
also halt, sag ich mal, eine Obrigkeit in dem Sinne, ja, die halt Zugang hat zu dem, was wir alle Zugang haben, Aber ich meine, wer weiß denn von uns, wer beim Telefonat abgehört wird? Beim BND heißt, so und so viele Gespräche werden jährlich abgehört. Das sind Tausende. Und die sagen uns natürlich nicht, wer. Dann knackt es manchmal in der Leitung und man könnte paranoid werden und sagen, hallo, lieber BND. Also es ist schwierig, finde ich. Also man darf sich auch seiner eigenen Freiheit nie zu sicher sein. Auch wenn wir glauben, in einer öffentlichen, einer freiheitlichen, sage ich mal, in einem freiheitlichen Land zu leben, das ist sehr fragil. Und wenn wir uns, sobald wir uns zu sicher dessen sind, werden wir angreifbar. Das war eigentlich nur mein Argument.
Da müssen wir jetzt genau über die BND und die Rolle von BND generell. Ich weiß nicht, ob das so
ist. Ja, ich denke, man kann das schon noch auf einer relativ allgemeinen Ebene diskutieren, nämlich mit Blick auf die Grenzen der Freiheit oder Beschränkungen von Freiheit, die irgendwie auch noch im Sinne des Gemeinwohls sind. Also laufen ja die Argumente, ne? Dass man sagt, wir müssen zum Beispiel den Traffic im Internet kontrollieren, um Hinweise zu bekommen auf mögliche Straftäter, die dann dem Gemeinwohl schaden, dem Staat schaden, Menschenleben gefährden und so weiter und so weiter. Das ist ja historisch auch schon immer so gewesen, dass Meinungsäußerung, dass Briefverkehr, dass politische Meinungsäußerungen in erster Linie kontrolliert worden sind. Dafür gab es dann Zensur, Sie hatten das eben schon mal angesprochen, auch historisch als ein Verfahren, um eben unliebsame Meinungen aus der Öffentlichkeit fernzuhalten. Heute werden diese unliebsamen Meinungen nur in ganz extremen Fällen ferngehalten, wenn Organisationen verboten werden oder wenn Personen sozusagen aus dem Verkehr gezogen werden. Ansonsten kann eigentlich jeder soweit seine Meinung äußern, aber da gibt es dann diese Überwachungsroutinen noch, ne? Diese Kontrollmechanismen, die im Hintergrund laufen, die jetzt nicht den gesamten Verkehr irgendwie lahmlegen wollen oder übermäßig einschränken wollen, sondern die nur die schwarzen Schafe picken möchten. Darüber gibt es eine anhaltende politische Diskussion. Und die politischen Parteien haben auch unterschiedliche Meinungen dazu. Wie sozusagen diese Suche nach den schwarzen Schafen, dass den Rest der Nutzerschaft beeinträchtigt. Und ob Leute sich, wir haben das so ein bisschen auch angedeutet, sozusagen selber Zügel anlegen oder eine eigene Schere im Kopf haben und sich bestimmte Dinge einfach nicht mehr zu sagen trauen, weil sie die Sorge haben, dass sie dann möglicherweise ins Visier dieser Fahndungsprozesse geraten. Das wäre natürlich, oder das ist auf jeden Fall dann etwas, was politisch nicht gewollt sein kann, ne? Dass Leute ihre Meinung nicht mehr äußern. Dass Leute mit so einer Schere im Kopf telefonieren oder im Internet unterwegs sind und so. Aber da kommt sozusagen der Staat als ein Gemeinwesen, das relativ kompliziert ist und das eben bestimmte Grundwerte verfolgt, das seinen Mitbürgern, oder sagen wir es ein bisschen genauer, die Mitbürger durch den Staat sich bestimmte Möglichkeiten einrichten und erhalten wollen, da kommt dann so ein Gemeinwesen an bestimmte Grenzen und in Schwierigkeiten, sozusagen möglichst viel Freiheit aufrecht zu erhalten, aber die Aufrechterhaltung der Freiheit nur als möglich anzusehen, wenn die Rechte Einzelner oder die Rechte von bestimmten Organisationen begrenzt werden. Das ist so eine Kalamität, so eine Zwickmühle, in die jeder Staat zwangsläufig gerät. Und die Frage ist nur, welches ist das geringste Übel, um mit dieser Kalamität umzugehen? Und das ist etwas, was auch nur öffentlich diskutiert werden kann. Dazu sollte auch jeder eine Meinung haben. Ja, und darüber gibt es ja nun auch einen politischen Diskurs. Ja. Ich hatte schon gesagt, die Parteien äußern sich unterschiedlich dazu. Wir haben diese ganze ACTA-Debatte, die Sie bestimmt mitverfolgt haben. Wie ist es mit diesen Urheberrechtsfragen? Wie ist es überhaupt mit der Freiheit im Internet und so? Aber wir haben schon einen öffentlichen Diskurs dazu.
Vorratsdatenspeicherung.
Ja, alle diese Dinge, die sind ja in der Diskussion. Und dann müssen wir als Nutzer dieses Mediums und als Bürger dieses Staates irgendwie uns auch dazu verhalten. Und wenn wir sagen, ja, wir sind nicht bereit, diese bittere Pille zu schlucken, dass da Überwachung eine Rolle spielt und dass die tatsächlich vorkommt, dann hat man nicht mehr viele Möglichkeiten. Ne? Dann kann man nur sagen, entweder verzichtet man darauf, diese Medien zu nutzen, was auch irgendwie nicht mehr geht. Oder man geht woanders hin, wo es diese Beschränkungen nicht gibt. Aber wenn Sie von Russland berichten und Sie das Beispiel China gesagt haben, und wenn wir an die USA denken, das wollen wir eigentlich auch nicht wirklich, dann sind hier die Verhältnisse vielleicht unterm Strich im Vergleich mit vielen anderen Ländern gar nicht so übel. Und dann muss man halt anfangen abzuwägen. Und dieser Abwägungsprozess kann einem keiner abnehmen. Das muss man am Ende für sich selber entscheiden. Und es macht dann keinen Sinn, irgendwie den Staat anzugreifen dafür, dass er halt solche Versuche macht, den Traffic zu regulieren und zu kontrollieren. Man muss dann diesen ganzen Rattenschwanz von Argumenten halt mit im Kopf haben. Ne? Und dann auch Vorschläge machen, wie man mit dem Problem sinnvoll umgehen kann. So dass möglichst viel Freiheit für den Einzelnen erhalten bleibt.
Was mir auch noch in den Sinn kommt, ist, sage ich mal, dass die Bevölkerung an sich vielleicht auch selber zensiert. Also mir fiel jetzt gerade zum Beispiel Günter Grass ein, der ja sein Gedicht da veröffentlicht hat, wo sofort alle auf die Barrikaden gingen und sagten, wie kann er nur. Mhm. Sowas wird er ja auch kein zweites Mal eigentlich machen. Und irgendwie ist das auch der falsche Umgang, wie er das gemacht hat, weil er darf ja seine Meinung sagen. Man darf ihn aber dann nicht persönlich angreifen, wie es dann letztendlich passiert ist. Gut, mit seiner Vergangenheit ist natürlich alles schlechter. Ich wollte das jetzt nur als Beispiel nehmen. Was ist, wenn jetzt ein anderer solche ähnlichen Sachen sagt? Und er, jetzt wird er sie auch zurückhalten, weil er sieht, okay, der Gras wurde jetzt komplett auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Grob gesagt. Also, das ist auch ein bisschen strittig, die Sache. Also, die Bevölkerung an sich ist ja auch eigentlich ein Zensor.
Auf jeden Fall.
Wenn man so überlegt.
Auf jeden Fall.
Und gerade auch durch das Internet kann dann jeder sagen, der Idiot und sonst was. Ne?
Ja.
Also ich befürworte das jetzt überhaupt nicht. Ich will das nur als
Beispiel. Nee, aber das ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich auch eine Form von Regulation. Das ist gar nicht irgendwie der Gesetzgeber, der da irgendwas unternimmt, sondern das ist die öffentliche Meinung. Das sind Bevölkerungsbefindlichkeiten und natürlich Interessengruppenbefindlichkeiten, die sich dann artikulieren. Günter Grass ist in einer sehr komfortablen Position als Nobelpreisträger und als weltweit bekannter Autor. Der kann sowas machen. Der hat das Kreuz und hat auch die Autorität und den sozialen Status, so provokativ auftreten zu können. Also jeder andere, der ein vergleichbares Gedicht hätte veröffentlichen wollen, der wäre schon ganz früh in irgendeiner Phase der Kontaktherstellung zu irgendeiner Zeitung, wäre schon abgebügelt worden. Unsinn, Mumpitz. Ne? Das ist weder Kunst noch Politik, das haben wir gar keine Rubrik dafür, das können wir gar nicht. Wo sollen wir das veröffentlichen? Ne? Also insofern, die Autorität dieser Persönlichkeit hat dafür gesorgt, dass es überhaupt eine Chance auf Publikation gab. Und dann haben natürlich alle drauf gehauen, die aus irgendeinem Grund sich betroffen gefühlt haben. Und Sie haben völlig recht, das ist etwas, was soziale Regulation auch bedeutet. Das fängt in der Straße, in der Nachbarschaft, im Ort, in der Stadt an, wenn Leute sich so verhalten, wie das nicht gut gelitten ist. Wenn die, was weiß ich, keine Gardinen an Fenstern haben oder wenn die sich auffällig kleiden oder wenn die, was weiß ich, in etwas wüsten sozialen Verhältnissen leben und so weiter. Die hat man dann irgendwie auf dem Kieker und über die wird dann geredet und geschimpft und so weiter und sie werden ausgegrenzt und es gibt eine öffentliche Meinung dazu. Und analog ist es eben im großen Stil auch, dieses Internet und die Möglichkeiten, sich da zu äußern, auch anonym, provoziert natürlich auch jede Menge solcher Meinungsäußerungen und unterdrückt unter Umständen ganz wichtige Positionen im politischen Diskurs. Und die werden einfach, die Leute werden so stark eingeschüchtert und geraten so unter sozialen Druck, das ist richtig Social Pressure, was da gemacht wird, geraten so stark unter sozialen Druck, dass sie dann diese Bemühungen einstellen und dass sie den Schwanz einziehen und sich zur Ruhe setzen, mehr oder weniger. Und damit jedenfalls nicht nochmal in die Öffentlichkeit kommen. Das ist ein ganz bekanntes Prinzip und das wird sozusagen durch das Internet nochmal in eine neue Skala vergrößert, und führt dazu, dass das Leiden der Einzelnen, die sich dann da mutig artikulieren, und deshalb eben auch Mut, dass das nur noch größer wird. Ne? Und dass sie unter Umständen, wenn sie nicht halt solche Autoritäten sind wie Nobelpreisträger, dass sie dann einfach ihre Kommunikation einstellen.
Also Mundfunk. Gefährdet dann seine soziale Stellung dann quasi auch. Also, ja, man ist ja, wie Sie sagten, dann ausgeschlossen.
Genau.
Und das ist das Große. Und dann hat man überhaupt gar kein Ohr mehr für sich. Also, ja. Das muss man ja auch überlegen,
richtig,
inwiefern man dann seine Meinung zu tragen
kann. Genau, das ist das Risiko. Das ist auch der Mut, von dem Kant spricht. Ne? Man kann gegen den Mainstream, man kann auch sozusagen nur unter Bereitschaft Prügel einzustecken, die eigene Meinung sagen. Und wenn sie dem Mainstream irgendwie widerspricht oder wenn es eine kritische Geschichte ist, die man da anspricht. Man muss das ist ja die Strafe, also die Sanktion, die die Gesellschaft dann verteilt oder die auch Bezugsgruppen, Bezugspersonen verteilen. Wenn man sich nicht erwartungsgemäß verhält, dann wird man abgelehnt. Ne, dann gibt es keine soziale Bindung mehr. Ne, dann gibt es keine Nähe mehr. Dann gibt es keine Belohnungen mehr. Und das hält ein Subjekt, ein Mensch, üblicherweise nicht lange aus. Ne, also dieses Ausgrenzen, in der Vergangenheit sind ja Leute ins Exil gegangen oder geschickt worden. Ne, heute kommt das auch gelegentlich noch vor. Aber diese Verbannungen zum Beispiel als Strafen haben natürlich genau mit dieser Härte operiert, ne? Dass sie die sozialen Kontakte abgebrochen haben, dass sie Leute aus ihren sozialen Bindungen herausgelöst haben oder rausgezwungen haben, mehr oder weniger. Und weil wir halt so aneinander hängen alle, deshalb ist das eben auch eine ziemlich harte Strafe. Und wenn man das selber regulieren kann, durch Meinungsäußerung zu sagen, ja, muss ich mein Maul so weit aufreißen? Nee, muss ich eigentlich nicht. Also kusche ich mal ein bisschen, bin ruhig, und dafür sind die sozialen Verhältnisse irgendwie erträglich. Das ist sozusagen die Münze, in der da gezahlt wird. Und das Internet verstärkt diese Prozesse offenbar in irgendeiner spezifischen Weise. Also insofern gibt es auch Bremsen für Aufklärung. Und gerade die Anonymität ist ja ein wichtiger Punkt, ist jetzt in letzter Zeit auch oft angesprochen worden. Die verleitet den einen oder anderen und eigentlich auch in der Summe recht viele Leute dazu, erstmal drauf zu hauen und Leute zu beleidigen und deren Persönlichkeitsrechte direkt sozusagen zu verletzen und ihre Autorität zu untergraben, sie übel zu beschimpfen und so weiter, ohne dann im Grunde einen Sinn für den Diskurs zu haben, der eigentlich da abläuft. Genauso wie Sie gesagt haben.
Ich habe jetzt mehrere Sachen im Kopf. Nochmal ganz zurück an Ihre allererste Frage heute. Sie merken also, Individuen sind in mehreren Sozialsystemen integriert. Das sind diese Multikomponenten-Individuen, von denen Hale gesprochen hat in seinem Text. Und was Herr Rusch heute Morgen gesagt hat, diese Erwartungserwartungen und diese Verhaltensweisen in der sozialen Interaktion spielen hiermit mit Blick auf die Diskussion von kritischen Zusammenhängen und auf die Folgen, die dadurch entstehen, ja, natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Jemand, der wie Kant oder die Aufklärer im Allgemeinen oder wie Günter Grass seine Meinung in dieser Art und Weise äußert, der steht natürlich vollkommen konträr zu den Erwartungen, die an ihn gerichtet werden. Das nur ganz kurz nochmal zur Rückbindung sozusagen an die Theorie, die wir vorweg diskutiert und uns angeguckt haben. Ein anderes Thema ist zum Beispiel WikiLeaks. Bradley Manning, der einer derer zum Beispiel, der die US-Daten des Militärs an WikiLeaks weitergegeben hat und die WikiLeaks dann veröffentlicht hat, woraufhin Bradley Manning im Moment, glaube ich, tatsächlich auch schon ein Gerichtsverfahren durchläuft. Das ist ein wunderbares Beispiel für das, was Kant hier bringt. Der Offizier, der eigentlich in seinem Dienst das tun muss, was ihm sein Vorgesetzter sagt, aber eigentlich in seiner Privatheit diskutieren darf. Wie beurteilen Sie diesen Fall?
Ich meine, da müssen wir mal unterscheiden. Was er gemacht hat, war Informationen rauszugeben über das Militär, und das geht halt leider nicht, weil das dann das Militär bedroht. Und er kann ruhig über die Sinn und Sinnhaftigkeit der Kriege in Irak und sonst, über den Präsident Obama, weil es gab ja noch einen anderen, der dann auch gefeuert wurde, da kann er ruhig diskutieren, aber ich finde, also solche Informationen, empfindliche Informationen über das Militär preiszugeben, ist, er gefährdet seine Kameraden. Also, und deswegen muss man da unterscheiden. Also das ist nicht, das kann man nicht so zusammenfassen. Er kann gerne wirklich über die Sinnhaftigkeit und auch mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen diskutieren, ohne aber jedoch andere Menschen gefährden zu können. Und das hat er leider dann mit der Veröffentlichung der Informationen getan, soweit ich weiß, glaube ich. Ja.
Ja, also Kant differenziert ja auch, das ist der öffentliche Bereich und das ist der private Bereich. Und was hier jetzt letztendlich passiert ist, dass der öffentliche Bereich zum privaten Bereich gemacht worden ist. Und das sagt er ja, das sollte nicht gemacht werden, sondern es müsste zwar eine Art Transfer geben, aber eben keine direkte Übertragung sozusagen.
Halten Sie das für in Ordnung? Also, dass man zwischen diesen beiden Sphären so strikt trennt? Ich meine, Militär, okay, man könnte jetzt zum Beispiel aber auch Daten aus einem Unternehmen veröffentlichen. Man könnte Daten zum Beispiel auch, so wie wir das machen, unsere Sachen hier offenlegen. Ja, das steht alles bereits im Internet, was wir hier diskutieren. Also, das ist ja hier insofern dann auch in gewisser Form ein privater Bereich. Wir stellen das aber absichtlich online. Also, was halten Sie von dieser strikten Trennung? Ist es nötig, das zu trennen? Oder sollte man das tun, um vielleicht auch einen Diskurs über bestimmte Verhaltensweisen, über bestimmte Sachverhalte, über Probleme anzustoßen, auch wenn es die Gefährdung bestimmter anderer Bereiche bedeutet? Was wollten Sie sagen?
Ich wollte halt sagen, sobald andere Bereiche gefährdet werden, sollte man die Grenze ziehen. Also auch unternehmensinterner preiszugeben, ist unternehmensschädlich und dadurch ist das auch wieder nicht gut, die preiszugeben. Also außer Skandale oder sonst was, aber dafür gibt es ja Kontrollausschüsse in normalen Unternehmen, denke ich jetzt mal. Und ja, alles andere, also wir sind ja jetzt eigentlich in einer offenen Gruppe, weil hier kann ja auch Gastzuhörer zukommen und wir haben uns alle eine Einverständniserklärung für die Preisgabe der Informationen geliefert. Also hier geht auch keiner zu Schaden, wenn da einfach die ganze Welt zuhört, was wir hier diskutieren. Aber sobald ich zum Beispiel dann, meinen Hauseweg noch detaillierter preisgegeben hätte, würde ich mir auch nochmal dreimal überlegen, ob das jetzt nochmal ins Internet kommt. Also solche Sachen eben. Da muss man gucken, welche Informationen wirklich da veröffentlicht werden in diesen privaten Räumen. Und dann zu sehen, okay, könnte einen Schaden hervorkommen und dann sollte man es einfach nicht öffentlich machen, sobald das der Fall sein wird.
Ja, also ich finde, diese Grenzen dürfen dann sozusagen verschwimmen, also beziehungsweise ganz verschwinden, sobald sich halt ein öffentlicher Bereich im Bereich der Illegalität bewegt. Also wenn halt wirklich, sage ich mal, ein Unternehmen jetzt keine Ahnung, gegen irgendwelche Gesetze, also Menschenrecht oder sonst irgendwas verstößt. Ich finde, dann dann ist das quasi schon fast eine Pflicht, meiner Ansicht nach, das wiederum öffentlich zu machen und zu sagen, ja, das hier sind private Informationen, aber hier läuft was falsch. Und das dann wiederum, über die private Schiene wiederum in die Öffentlichkeit, in die große Öffentlichkeit kommt. Also ich finde, das muss wiederum, also die Grenzen müssen durchlässig sein, aber nur unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel Legalität, Illegalität. Also wenn es um Gesetzessachen geht.
Ja, ich stimme auch den beiden eigentlich vollkommen zu, aber ich sag, deswegen haben wir die Unterscheidung öffentlich und privat jetzt. Ich meine, die ist ja nicht umsonst da. Und somit, finde ich, muss das, also wenn keiner jetzt freiwillig, wie wir jetzt hier, die Informationen weitergeben wollen, dann soll dieser private Raum auch so bestehen bleiben, so dass es wirklich nur für die Leute ist, die sich in diesem Raum auch befinden. Und wie es aber schon gesagt wurde, dass wenn aber Skandale sind oder wenn etwas jetzt illegal ist, sage ich mal, wenn sowas aber dann an die Öffentlichkeit rauskommt, das finde ich dann aber auch schon richtig dann im Endeffekt. Also das würde ich auch zustimmen.
Es ist ja auch kein Zufall, dass das Grundgesetz in den ersten 5, glaube ich, Artikeln das Individuum schützt. Und das sollte man immer als erstes beachten. Bevor man die Öffentlichkeit lobt, sollte man gucken, dass das Individuum immer noch geschützt bleibt. So sehe ich das jedenfalls. Und nur weil das Internet alles viel öffentlicher macht, sollte das nicht außer Acht gelassen werden. Dass da immer noch Privatsphäre und Intimsphäre vorhanden sind und dass die auch wirklich mit eigentlich allen Mitteln geschützt werden sollten. Bis, wie sie auch sagt, das stimme ich auch voll zu, irgendwas nicht mehr koscher ist und dann muss das Individuum halt auch damit rechnen. Das weiß ja, welche Gefahren es eingeht, sobald es illegale Aktivitäten macht solche Gefahren ihm drohen. Und dann könnte man dann diese Privatsphäre aufbrechen. Was ja auch bei, sage ich jetzt mal, anderen herkömmlichen Untersuchungen von der Polizei aus immer wieder geschieht. Also die dürfen auch erst dann eingreifen, sobald hier irgendwas vorliegt. Ansonsten dürfen die auch nicht in das Privats, in die Privatsphäre der Menschen eindringen.
Aber ich finde, im Internet, also genau im Internet müsste man immer aufpassen, zum Beispiel, was man auch preisgibt, dass das Ganze, was eigentlich privat ist, und dann auf einmal auch öffentlich wird und jedem auch zugänglich ist. Also diese Grenze ist im Internet, finde ich, sehr, ja, sehr, sehr dünn praktisch. Man ist da wirklich auf sehr dünnem Eis, weil ja, man gibt ja sehr viel aus der Privatsphäre, aus der Sphäre gibt man preis halt. Und das ist, ich glaube, heutzutage ist es fast schon normal, aber sollte man eigentlich nicht machen, oder? Also so aus der Privatsphäre so viel Preis, also so wie es zum Beispiel auch im Facebook ist.
Das kann ja
ist,
jeder ja. für sich entscheiden.
Genau, und da muss aber, also das darf man für sich entscheiden, aber ja, das muss man, also das muss man halt abwiegen, welche, was genau man damit, sag ich mal, bewirken sollte und was, an wen das jetzt gerichtet ist, im Endeffekt auch.
Ja, also es gibt ja offenbar Zeitgenossen, die Spaß dran haben, möglichst viel über sich selber im Internet preiszugeben. Also die das nicht als Gefahr ansehen, sondern als Chance. Die können das ja machen. Ne? Die müssen dann halt eben mit den Risiken auch kalkulieren. Ne?
Ich glaube, sie war erst noch
und dann so. Ich glaube, sie war voll.
Ja? Okay, cool.
ich glaube, es ist einfach nur einfach so zur Normalität geworden, dass es einfach jeder macht. Und die Leute denken einfach nicht mehr drüber nach, was sie einfach posten. Mhm. Also die brauchen ja eigentlich dann gar nicht mehr ihren Verstand. Ja, wirklich mal, ja, die denken wirklich nicht darüber nach, glaube ich, weil das so normal geworden ist. Und ich glaube, es ist auch wirklich dann schon so ein Problem, wo man ein bisschen drüber nachdenken sollte eigentlich. Weiß nicht.
Ja, also darauf bezogen könnte man ja dann wiederum, sage ich mal, im kantischen Sinne argumentieren, ja, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, im Sinne von, ja, habe Mut, auch mal die Klappe zu halten, so ungefähr. Also mach dich halt nicht zum gläsernen Bürger sozusagen. Und hier auf diese Trennung von, also auf den Schutz des Individuums, ich meine, wo dann, sage ich mal, Privat und Öffentlichkeit, wo das dann auch wirklich nach hinten losgehen kann, haben wir zum Beispiel gesehen, als es da um den Mordfall dieser Lena im Parkhaus gegangen ist, wo dann erstmal ein Verdächtiger gewesen ist, der es am Ende gar nicht war. Und da standen dann aber schon die Lynch-Leute bei dem vor dem Haus und wollten den quasi schon massakrieren. Und ja, da kannst du ja nur noch auswandern. Also,
das wissen die, glaube ich, jetzt auch, ne?
Ich glaube, ja. So nach dem Motto Zeugenschutzprogramm einfach nur weg. Weil sowas bleibt dir anhaften. Also egal, ob bewiesen, eindeutig bewiesen ist, dass du es nicht warst. Also es bleibt ja an dir, egal wo du hingehst. Ach, sie waren der... Ja, tut mir leid für Sie, mal gucken, ob wir Sie einstellen können. Also.
Ja, das ist eine Form von Verbannung gewissermaßen, ne?
Genau. Mhm. Aber unverschuldet, ja. Das ist ja sich selber gar nicht irgendwie. Das ist natürlich. Das ist halt die große Gefahr des Internets. Ne?
Ja, ist es ein Instrument der Aufklärung? Wie schätzen Sie überhaupt das, wenn man so die Medien anschaut? Generell haben wir ja vorhin die Position nahegelegt, dass die Medien, die Medienentwicklung einen ganz entscheidenden Anteil daran hat. Dass dann immer mehr Informationen verfügbar werden, dass man immer mehr sich sozusagen bilden kann, informieren kann, dass man dann eben auch selber partizipieren kann, selber zum Informationsanbieter werden kann, dass es mehr Möglichkeiten gibt, die eigene Meinung unters Volk zu bringen und so weiter. Also mal gesetzt, dass die Medienentwicklung sozusagen ein Motor dieses Aufklärungsprozesses ist. Wie steht es ums Internet? Wie steht es um die aktuellen Entwicklungen, soziale Medien? Das, was da an Partizipation und Transparenz und an Chancen für Emanzipation und Mündigkeit und so weiter angelegt ist. Wir sprechen ja auch von E-Democracy und von all diesen Entwicklungen, über die wir ja auch noch ein bisschen genauer später noch nachdenken werden, was das im Detail bedeutet. Sind wir auf dem Pfad der Aufklärung mit diesen neuen Medien noch oder nicht mehr? Wie schätzen Sie das ein?
Ich habe das Gefühl, nicht mehr, nicht weniger als früher, aber jetzt haben viel mehr Leute Zugang dazu oder mehr Leute beschäftigen sich damit, als früher getan haben. Früher haben sich, glaube ich, öfters Leute gedacht, also waren dann halt zu faul, sich um Aufklärung zu kümmern. Und jetzt, dadurch, dass die Möglichkeit haben, intensiver diese Aufklärung zu betreiben, sind sie gezwungen dazu. Aber immer noch sind die Restriktionen die gleichen irgendwo auch. Weil das Internet gibt ja auch nur das, früher, das wieder, was die Gesellschaft vorgibt. Und das war früher, also vor 30 Jahren, auch nicht anders, als es heute ist.
Wo macht sie dieses Mehr an Partizipation fest?
Durch Facebook, ehrlich gesagt. Also zum Beispiel, oder dass man dann sagen kann, mir gefällt das, mir gefällt das. Das ist ein Mehr an Partizipation. Und ja, man wird ja auch quasi dazu gezwungen, indem Freunde in Gruppen sind. Und wir kennen ja das Prinzip von Facebook, je mehr deine Freunde irgendwo sind, desto mehr kriegt man da was mit. Und so wird einem das aufgezwungen. Und früher musste man sich diese Informationen selber auch ein bisschen holen. Oder man guckt ja halt immer regelmäßig ARD. Aber das erwarte ich jetzt nicht von allen Bürgern, die das getan haben. So sehe ich das jedenfalls ein bisschen.
Also Facebook ist ja im Grunde eine sehr perfide Geschichte. Also wenn man sich klar macht, dass sich dieses System sozusagen einschleicht in die natürlichen, ich sag mal, an natürlichen und kulturellen Bedingungen und Prozesse des Beziehungsmanagements. Also das, was wir sowieso machen, nämlich Kontakt zu anderen Leuten halten, Freundeskreise bilden, uns austauschen, also etwas, was sozusagen im Kern unsere Sozialität ausmacht, da schleicht sich dieses System ein und bietet uns sozusagen eine Möglichkeit, eine Plattform, die Dinge zu sagen, die wir sowieso dann anderen gesagt hätten, halt auf dem Wege, den Facebook offeriert. Die Bilder auszutauschen, die wir sowieso austauschen würden, aber eben dann auf der Plattform Facebook. Es ist ja im Grunde eine Kontaktbörse. Ne? Originär ist es eine Kontaktbörse gewesen. Ne? Also wer findet wen attraktiv und wer mit wem irgendwie Kontakt aufnehmen und sich austauschen und sich dann irgendwie später treffen und so weiter und so weiter. Also es war initial schon eine Veranstaltung, um soziale Beziehungen zu managen und das Management von sozialen Beziehungen, das persönliche Management von sozialen Beziehungen zu supporten. Und dadurch ist es sozusagen an eine Schnittstelle unserer Gesellschaft geraten, ne, an eine ganz zentrale Position. Jetzt hat der Spiegel diese Woche ja auch getitelt mit 900 Millionen, gefällt das. Ne? Das ist, also von dem Zuckerberg ist das schon irgendwie intuitiv mehr oder weniger genial gewesen, sich an diese Stelle zu begeben, sich da zu positionieren. Weil darauf kann man nicht verzichten. Das macht man. Und das geht auch so in Fleisch und Blut über, ne? Dass man das ganz normal findet. Das ist auch ganz normal. Es ist halt nur nicht mehr normal, dass dann ein Unternehmen, das in Hamburg zum Beispiel mit der deutschen Niederlassung registriert ist, in der Branche Werbung, dass ein Unternehmen, ein Werbeunternehmen, sich an diese Schnittstelle in der Gesellschaft setzt. Ja, das ist kritisch. Denn da sind wir wieder bei Schließung. Was haben wir da für Möglichkeiten, miteinander umzugehen? Wir haben die Möglichkeiten, die Facebook uns anbietet. Erschöpft das Repertoire der Interaktionsmöglichkeiten? Können wir alles da machen? Sicher nicht. Wir können nur das machen, was Facebook anbietet. Wir können es auch nur so machen, wie Facebook es ermöglicht. Und wir haben immer Facebook als Big Brother irgendwo im Hintergrund. Und wir treten alle Rechte an der Nutzung dieser Daten ab. Und. Das ist eine kommerzielle Veranstaltung, über die wir uns eigentlich nur selten dann, wenn wir es nutzen und wenn es uns so sagen, in das Beziehungsmanagement so routinemäßig übergegangen ist, über die wir uns gar keine Gedanken mehr machen. Das nenne ich dann an der Stelle perfide. Also die Schließung liegt darin, dass wir sozusagen Möglichkeiten vorgeformt, vorgesetzt bekommen, dass wir uns sozusagen in der Bandbreite, die Facebook uns lässt, da artikulieren können. Und dass es auch zu einer Standardisierung von Beziehungsmanagement führt. Wir machen das halt so, wie Facebook es will. Das ist wie bei den Unternehmen, die machen das so, wie SAP das will. Und wenn SAP irgendwas ändert, dann ändert sich Unternehmen. Und wenn Facebook etwas ändert, wie zum Beispiel mit der Timeline und solchen Sachen, dann ändert das Beziehungsmanagement. Das verändert die Gesellschaft an einer ganz zentralen, sehr tiefreichenden Stelle.
Was ist die Timeline? Das ist furchtbar.
Was ist mit Teilen?
Also, ja, das wissen andere noch besser als ich wahrscheinlich.
Du kriegst jetzt genau angezeigt, jedes Jahr, seit du bei Facebook bist, du kannst dann den einzelnen Monat und dann können die anderen da drauf drücken und jetzt gucken, was du im April 2007 gemacht hast oder so. Also total unnötig und...
Also die Idee, die dahinter steht, ist, und manche Leute haben das jetzt auch schon umgesetzt, die richten einen Facebook-Account ein, wenn ein Kind geboren wird. Ja? Da sind die ersten Babyfotos sind dann da drin, ne? Und dann vom ersten Geburtstag und was das erste Jahr über und so weiter. Die Idee ist, dass die ganze Lebensspanne über alle Daten ja, da präsent sind und am Ende hat Facebook sozusagen Biografien, die komplett von der Geburt bis zum Todestag bis zur Beerdigung mit allen Fotos von der Beerdigungsfeierlichkeit da präsent sind.
Oh mein Gott.
Ja. Das ist das, was sonst Familien in den Familienalben, Fotoalben aufbewahrt haben, die dann gehütet und weitervererbt worden sind von einer Generation zur anderen. Das ist alles bei Facebook.
Und wir haben gerade eben darüber gesprochen, Privatheit, ja. Es gilt dabei, darüber für jeden von uns nachzudenken, wo fängt denn für mich Privatheit an? Was ist denn für mich intim? Und was ist vielleicht auch, wenn wir solche Beispiele hören, wie von den Kindern, Babyfotos online stellen, obwohl das Kind eigentlich selber darüber noch gar nicht entscheiden kann.
Die werden ja auch getauft, ohne gefragt zu werden.
Ja, aber das kann man sich ja wieder überlegen, wenn man 14 ist.
Ja, ja, gut, das war mit, ne? Muss man sich dann mit Facebook auch überlegen, ob man 14 ist noch dabei. Aber worauf ich hinaus will mit der Analogie, ist ja nur, dass wir eine sehr, sehr starke Sogwirkung haben. Ne? Und dass da eine Autorität aufwächst. Die Kirche ist ja von Kant sehr massiv kritisiert worden, weil sie ein totalitäres Regime ist eigentlich. Da gibt es keine Demokratie. Da gibt es nur Gehorsam oder die Hölle. Ja, und was ist mit Facebook? Da gibt es nur bei Facebook mitmachen oder aus der Gesellschaft austreten. Ein bisschen provokativ gesagt.
So, und nochmal zum Schluss Plädoyer, was ich gerade ansetzen wollte. Weil ich glaube, dann ist die Zeit auch so ungefähr.
Ja, ja, ja.
Also, Privatheit, es gilt wirklich für jeden von uns darüber nachzudenken, wo fängt für mich Privatheit an, wo hört sie auf? Was ist intim? Was kann ich vielleicht auch anderen zumuten, online zu stellen? Was kann ich mir selber zumuten, zutrauen, online zu stellen? Es gilt darüber hinaus aber auch mal zu fragen, wo kann ich mich vielleicht beteiligen, woran kann ich partizipieren, was geht vielleicht über den Gefällt mir-Button hinaus, denn Gefällt mir ist schnell angeklickt, aber was klicke ich da eigentlich genau an, was sage ich damit aus und wo gibt es vielleicht im Internet auch noch andere Möglichkeiten, mich zu beteiligen.
Wobei man sich auch fragen muss, ob das öffentliche Betätigung von Verstand ist oder öffentliche Betätigung von Affekten. Also das Gefällt mir ist ja zunächst mal irgendwie noch was Ambiges. Ne? Also das kann sowohl das eine, also sowohl verstandesbasiert als auch affektbasiert sein. Aber vieles ist, was im Internet passiert, hat ja sozusagen mit Verstandestätigkeit nicht viel zu tun. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Kant von Verstand spricht. Und mit Vernunft schon gar nicht. Also das wäre auch ein Punkt, über den man dann nachdenken müsste. Was sind eigentlich die Chancen dieser neuen Medien für eine ernstzunehmende öffentliche Betätigung von Verstand und Vernunft? Und dann sind wir eigentlich auf einer Diskussionsebene, wo dann ja, solche Fragen wie Open Data, Transparenz, E-Democracy und solche Dinge zum Thema werden. Aber wichtig ist, im Auge zu behalten, dass im Grunde das, was heute als Vorteil dieser neuen Medien verkauft wird, nur deshalb als Vorteil verkauft werden kann, weil wir diese aufklärerische Tradition haben. Und alle Argumente, die diese neuen Medien vorteilhaft erscheinen lassen, stammen aus diesem Aufklärungsdiskurs.
Haben Sie Mut, sich Ihres Verstandes zu bedienen. Bis nächste Woche.
Unbedingt. Tschüss. Ja, vielen Dank für die Vorbereitung. Wie sind denn die Verhältnisse jetzt im Moment im in Russland einzuschätzen? Putin ist jetzt wieder gewählt.
Ja, der hat jetzt, glaube ich, vorgestern
ist er in den Saal reinmarschiert.